Diese beiden Äquivalenzprinzipien sind nach meiner Auffassung von fundamentaler Bedeutung. Jedoch kann man auf diesen Prinzipien alleine noch keine einheitliche Beschreibung der Materie oder der Raumzeitwelt aufbauen. Man hat es versucht, ich meine, es ist auf diese Weise die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie entstanden. Und man hat dann schließlich versucht, eine einheitliche Feldtheorie zu konstruieren. Es gibt ja sehr viele verschiedene Ansätze, aber ich meine, man kann so etwas einfach nicht machen und glauben, dass hier ein Anspruch auf universale Gültigkeit gegeben ist, wenn man den wesentlichen Erfahrungsbereich C, nämlich das Quantenprinzip, ignoriert. Hier scheint es im Gegenteil so zu sein, dass eine Theorie, eine allgemeine Theorie des materiellen Geschehens letztlich nur eine Theorie der materiellen Letzteinheiten sein kann. Ich will sagen, einer Theorie dieser elementaren Quanten eines Materiefelds. Ich habe hier den Begriff Materiefeld-Quant in meiner Arbeit geprägt, um einen Oberbegriff zu haben. Ich verstehe darunter einmal die Quanten des elektromagnetischen Feldes, die mit Lichtgeschwindigkeit fortschreiten, die sogenannten Photonen, denen ja nach dem Energie-Materie-Äquivalent auch Trägheitsmasse zukommt. Und ich verstehe zugleich darunter die Gesamtheit der ponderablen, also wägbaren Letzteinheiten, die als empirisch als sogenannte Elementarteilchen bekannt sind. Eine einheitliche Theorie der materiellen Welt kann nur eine einheitliche Theorie aller dieser Materiefeldquanten sein, wobei unter Umständen auch Quanten eines Gravitationsfeldes denkbar wären, die man hypothetisch als Gravitonen bezeichnet. Nun ist das Bild, das sich hier bietet, ungeheuer verwirrend. Es scheint überhaupt aussichtslos zu sein, hier eine einheitliche Darstellung zu finden. Denn die Eigenschaften sind außerordentlich widersprüchlich, die man hier findet. Meine, einerseits haben wir die Quanten, die Feldquanten, die mit Lichtgeschwindigkeit fortschreiten, offensichtlich etwas völlig anderes darstellen in ihrer Struktur als die Letzteinheiten der wägbaren Masse-Elementarteilchen. Hier haben wir eine ungeheure Fülle. So unterscheiden sich diese Elementarteilchen in drastischster Weise, beispielsweise in ihrer Existenzzeit. Es gibt hier sehr labile und sehr kurzlebige Partikel. Es gibt buchstäblich Übergänge, erlaubte Übergänge von freier Energie zu wägbarer Substanz. Als solche könnte man sogar die Elementarteilchen bezeichnen. Es gibt wieder andere, die eine entsprechend größere Lebensdauer haben. Es gibt auch Elementarteilchen wie Elektronen und Protonen, die eine unbegrenzte Lebensdauer haben, stabil sind, das ist der Grund, dass es überhaupt Materie in unserem Sinn gibt. Aber es unterscheidet sich auch anders. Also es gibt hier elektropositiv und elektronegativ geladene Elementarteilchen, elektrisch neutrale. Die elektrisch geladenen sind immer mit Elementarladungen versehen. Das heißt, auch das elektrische Ladungsfeld ist kein Kontinuum. Es gibt die elektrische Elementarladung, die gemessen werden kann, ziemlich genau sogar gemessen werden kann, die man aber eigentlich in ihrem Wesen auch nicht so recht versteht. Die Elementarteilchen haben die verschiedensten Massen. Sie unterscheiden sich sehr in ihrem Spinverhalten. Sie haben offensichtlich so etwas Ähnliches wie einen Drehimpuls. Was sind diese Drehimpulse? Wieder ganzzahlige oder halbzahlige Vielfache des Wirkungsquants. Da haben wir zum Beispiel Partikel, die überhaupt keinen Drehimpuls haben. Die Spinquantenzahl ist 0. Dann haben wir die verschiedensten halbzahligen Spinquantenzahlen, die beschreiben sogenannte Fermioden, die in ihrer Struktur wieder etwas völlig anderes zu sein scheinen als die sogenannten Bosonen mit ganzzahliger Spinquantenzahl. Man kann zum Beispiel Bosonen überlagern und kann praktisch im selben Ort sozusagen praktisch die Amplitude vergrößern. Aber bei Fermioden ist das nicht möglich. Hier scheinen sich die Dinge im Raum zu stoßen. Dann manche Elementarteilchen treten nun einzeln auf, andere wieder in ganzen Familien, die verwandt sind, den sogenannten Isospin-Multiplets, auch wieder durch eine Quantenzahl gekennzeichnet werden. Wir haben dann beispielsweise auch die Zerfallseigenschaften der Elementarteilchen, die ja alle nur begrenzte Lebensdauer haben, nicht wahr? Und hier kommt es zu den verschiedensten Zerfällen, zu den verschiedensten Reaktionen, auch ihn experimentiert, und dafür ist nun wieder eine Eigentümlichkeit gültig, die aus empirischen Gründen eingeführt wurde. Die unterscheiden sich in ihrer sogenannten Seltsamkeit, auch Strangeness genannt, nicht wahr? Kurz und ein außerordentlich verwirrendes Bild. Und die Frage ist, wie kann man hier nun eigentlich ein Ordnungsprinzip hineinbringen? Man hat hier zum Beispiel aus verschiedensten Symmetrieuntersuchungen angestellt, hat eine phänomenologische Klassifikation durchgeführt, aber eigentlich ist ein richtiges, einheitliches Verständnis aller dieser Strukturen wohl nicht gelungen. Und ich meine, man muss hier nach Eigenschaften suchen, die allen diesen Partikeln gleichermaßen zukommen. Wir brauchen aber eine Eigenschaft, die bei keiner wie auch immer gearteten materiellen Letzteinheit verschwindet. Zum Beispiel Spin ist nicht gut zu verwenden. Es gibt Partikel, bei denen er null ist. Elektrische Ladungsverhalten ist auch kein Kriterium. Es gibt neutrale Partikel. Aber eins ist für alle diese ponderablen, also Partikel, die Ruhemasse haben, typisch, aber auch für die sogenannten Photonen, die also imponderabler Natur sind. Erstens haben alle diese Partikel eine von null verschiedene Existenzzeit. Würde nämlich irgendein Ding keine Existenzzeit haben, dann geschieht gar nichts und wir könnten es überhaupt nicht wahrnehmen. Es würde für uns nicht existieren. Zweitens kommt all diesen Partikeln eine von null verschiedene Masse zu, und zwar entweder reine Feldmasse oder Ruhemasse. Auf keinen Fall ist aber diese Masse gleich Null. Und wenn sie gleich Null wäre, würde das Ding nicht existieren. Und wenn es eben nur freie Feldmasse ist, wie beim Photon. Und nun von den Existenzzeiten auszugehen, schien mir nicht sehr attraktiv zu sein. Ich fand auch gar keinen vernünftigen Ansatz. Aber man könnte von der Tatsache ausgehen, dass alle diese Partikel Massen oder Energiemassen sind. Irgendwelchen Zuständen sind, es sind eben erlaubte Übergänge von freier Energie zu wägbarer Materie. Nun gibt es dieses Äquivalenzprinzip zwischen Trägheit und Gravitation, sodass wir die allgemeine Gravitation, auch zugleich das allgemeine Hintergrundphänomen, für diese gesamte Fülle möglicher materieller Letzteinheiten zu sein scheint. Und wissen wir leider gerade und ausgerechnet über dieses Phänomen der Gravitation herzlich wenig. Denn mit dem Newtonschen Gravitationsgesetz ist hier bestimmt nichts viel zu machen. Wir kennen auch nicht den Verlauf des Gravitationsfeldes, beispielsweise in der unmittelbaren Nachbarschaft eines Elementarteilchens. Aber wir können indirekt doch einiges sagen. Wir können zum Beispiel sagen, die Gravitation ist offensichtlich ein Zustand, der sich vom Nichts deutlich unterscheidet. Aber wenn überhaupt irgendetwas existieren soll oder soll aufgebaut werden, dann braucht man dazu Energie. Energie und Trägemasse, die wiederum Quelle einer Gravitationswirkung sein kann, sind äquivalent. Andererseits scheint das Gravitationsfeld selber bezogen auf die felderregende Masse additiver Natur zu sein. Und hier fällt es offen gesagt schwer anzunehmen, dass zwar die Materie insgesamt ein Gravitationsfeld verursacht, dass ihre letzten Bausteine aber keins haben sollen. Es scheint mir so zu sein, wenn es Quanten der Materie gibt, dann werden diese Quanten zumindest elementare Gravitationsfelder definieren. Ob das Gravitationsfeld nun selber ein Quantenfeld ist, wissen wir nicht. Aber aus logischen Gründen würde ich es eigentlich rein hypothetisch unterstellen. Denn typisch für ein Quantenfeld ist die Unschärferelation, wonach wir gewisse Größen, zum Beispiel Ort, Bewegung, Energie und Zeit, also kanonisch konjugierte Größen, nicht gleichzeitig exakt messen können. Wir machen grundsätzliche Fehler, und zwar ist das Produkt dieser Fehler mindestens gleich dem Planck'schen Wirkungsquant. Wenn ich nun mal unterstelle, wir haben irgendeine Kraftwirkung, die zwei Dinge in Zusammenhang setzt, man gilt diese unschärfe Relation. Mir fällt es nun offen gesagt etwas schwer anzunehmen, dass wenn diese Kraftwirkung jetzt durch eine bloße Gravitationswirkung ersetzt wird, dass ich dann plötzlich die beiden Größen beliebig genau messen kann. Und das, dieser Gedanke stammt von Bondi. Ich habe den Eindruck, dass man auf diese Weise doch wohl getrost unterstellen, zunächst jedenfalls hypothetisch unterstellen kann, dass wir es bei der Gravitation auch mit einem quantisierten Feld haben, obwohl wir nicht wissen, wie diese Quantisierung eigentlich zustande kommen kann. Nun erschien es mir vernünftig zu sein, zunächst einmal ganz allgemein, zwar ohne jetzt an den Mikrobereich der Welt zu denken, mich einmal ganz allgemein etwas konkreter mit dem Phänomen der Gravitation zu befassen. Ich meine, wir wissen zwar wenig von der Gravitation, aber ich kann zum Beispiel das Newtonsche Gravitationsgesetz in die Poissonsche Fassung eines Quellenfeldes bringen. Es ist ja bekannt, wie man das macht. Man hat einen Feldvektor, der hier als Beschleunigung auftritt und dann im statischen Fall ist der Gradient einer skalaren Ortsfunktion. Und diese Quellen, diese Divergenz des Feldvektors ist dann proportional der Dichte der felderregenden Masse. Nun könnte man einmal sich überlegen, was passiert, wenn man eine zeitliche Variabilität zulässt. Also ich gehe jetzt zum Beispiel von einer Massenverteilung aus, die nicht homogen ist, die irgendwelche Inhomogenitäten hat oder irgendwelche Anisotropien, die zugleich sich zeitlich verändern, also so, dass eine partielle Zeitableitung der Massendichte der Feldquelle existiert. Aber ich lasse nicht zu, dass bei diesen zeitlichen Veränderungen irgendwelche Materie eine bestimmte geschlossene Fläche, die diese Materie umschließt, verlässt. Und betrachte jetzt das Gravitationsfeld praktisch von außen. Was passiert hier nun eigentlich? Nun, man kann so, eigentlich auf rein logischem Wege, das Newtonsche Gravitationsgesetz erweitern, zwar für den Fall, dass es eben solche zeitlichen Änderungen gibt. Und man kann auch praktisch die Feldmasse versuchen mit zu berücksichtigen. Man kann sagen, dass die Masse, die das Feld erregt, ich nehme an, die hat einen ganz bestimmten Wert, wenn sie jetzt in den Raum hinausgehen, dann würde ja zwischen unserem jeweiligen Beobachtungspunkt und der felderregenden Masse auch Gravitationsfeldmasse liegen, die ihrerseits auch wieder Gravitation verursachen kann, dass der Verlauf des Feldes hier in einer unbekannten Weise irgendwie noch verändert werden kann, natürlich weit unter jeder Messbarkeitsschranke liegt, aber man kann es immerhin mal zulassen und kann nun sich zeitlich verändernde Gravitationsfelder beschreiben, wobei man zunächst mal zur Aussage kommt, dass eine Störung des Gravitationsfeldes sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit ausbreitet, die weder Null ist noch unendlich ist, sondern irgendwie eine von Null verschiedene Zahl ist. Man hat nun mal gesagt, es ist die Lichtgeschwindigkeit. Aber ich meine, es kann sein, dass es die Lichtgeschwindigkeit ist, aber ich finde, man sollte diese Frage einfach offen lassen. Man sollte sich damit zufrieden geben, dass es irgendeine Geschwindigkeit sein kann. Es kann die Lichtgeschwindigkeit sein, aber man kann es ja offen lassen. Warum sollte man hier rein spekulativ sich von vornherein auf die Lichtgeschwindigkeit festlegen? Also man lässt ja am besten die Frage nach der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Gravitationsfeldstörungen offen und beschreibt nun das sich zeitlich ändernde Gravitationsfeld in einer reellen Raumzeit. Und zwar benutzt man hier nicht den üblichen Minkowski-Raum, sondern zunächst mal aufgrund des Zeitverhaltens des Gravitationsfeldes eine reelle Zeitkoordinate. Diese Raumzeit ist natürlich nicht die wirkliche Raumzeitwelt, denn es gilt ja nur unter der Voraussetzung, dass eigentlich nur solche Gravitationsfeldvorgänge existieren, die sich zeitlich verändern, dass aber keine wirkliche Feldquelle vorhanden ist. Nicht wahr? Bloß um erstmal irgendwie einen Anhaltspunkt zu bekommen, wie man das Gravitationsgesetz erweitern könnte. Man kommt bei dieser Beschreibung nun zu einer Darstellung in vier reellen Dimensionen. Man kann hier auch einen Feldtensor definieren, der aus Gravitationsfeldgrößen aufgebaut wird. Ein vierreihiger Tensor ist das. Und kommt auch zu einer Lorentz-Gruppe, deren Matrix jetzt aber nicht unitär, sondern orthogonal ist. Hier sollte man unterscheiden. Ich bezeichne grundsätzlich eine Matrize mit orthogonalen Eigenschaften über dem reellen Zahlenkörper als orthogonal. Sind die Elemente aber komplexe Zahlen, bezeichne ich sie als unitär. Also erweist sich, dass diese begriffliche Verfeinerung auch in der Physik eigentlich recht gut zu verwenden ist. Nun gut, man bekommt hier, wie gesagt, eine solche Tensordarstellung des Gravitationsfeldes in dieser Hilfskonstruktion einer reellen Raumzeit. Jetzt kann man in der bekannten Weise aus dem elektromagnetischen Induktionsgesetz ebenfalls eine Tensordarstellung gewinnen, und zwar man kann jetzt sogar zwei elektromagnetische Feldtensoren aufbauen, und zwar in einer Minkowski-Welt, das heißt in einer Raumzeit mit einer imaginären Zeitkoordinate. Wenn wir Gravitationsvorgänge hier nicht berücksichtigen, wenn wir so tun, als ob es keine Gravitation gäbe, und beide Raumzeiten scheinen mir nun nur Hilfskonstruktionen zu sein, die wahre Welt ist es nicht. Denn in der wirklichen Welt haben wir sowohl elektromagnetische als auch gravitative Vorgänge, oder wir haben materielle Feldquellen, die ein Gravitationsfeld erregen, aber es ist nicht so, wir haben keine Masse ohne Gravitation. Wir haben auch keine Gravitation ohne Masse. Diese beiden Hilfskonstruktionen scheinen mir nur tangential Raumzeiten der wahren Raumzeit zu sein, derart, dass nun die tatsächlichen Größen, mit denen wir es an Natur zu tun haben, der materiellen Natur zu tun haben, praktisch sowohl in der einen als auch in der anderen Raumzeit definiert sind. Und diese Verschränkung ist dann das, was wir eigentlich Raumzeit nennen könnten. Nun zeigt zunächst mal eine Betrachtung, eine geometrische Betrachtung, dass in dieser tatsächlichen Raumzeit auch die Zeitkoordinate eine imaginäre Lichtzeit ist. Das heißt, es ist auch ein Minkowski-Raum. Denn wenn man die beiden Lorentz-Matrizen multipliziert, also diese orthogonale Matrix der Gravitationswelt und die unitäre des elektromagnetischen Relativitätsprinzips, dann zeigt sich erwartungsgemäß, dass der Kommutator des Matrixproduktes die Nullmatrix ist, das heißt, die Multiplikation ist kommutativer Art, und nun kann man erkennen, dass unabhängig von der Ausbreitungsgeschwindigkeit gravitativer Feldstörungen diese Ausbreitungsgeschwindigkeit überhaupt keinen Einfluss haben kann auf die Begrenzung der Geschwindigkeit materieller Körper durch die Lichtgeschwindigkeit. Denn in den Elementen der Einsteinschen Lorentz-Matrix treten Gravitationsfeldgrößen nur als Korrekturfaktoren auf, die aber praktisch von Wert 1 nicht abweichen. Denn es ist eigentlich so, dass eine mögliche Abweichung, ich habe mir das mal ziemlich gründlich auch quantitativ überlegt, praktisch unter jeder Messbarkeitsschranke heutiger Möglichkeiten liegt, sodass es praktisch nicht in Erscheinung tritt. Nun, und deshalb, unter anderem bezog ich nun deshalb die Raumzeitvorgänge gravitativer und elektromagnetischer Art gemeinsam auf eine solche Minkowski-Welt, das heißt auf eine Raumzeit mit imaginärer Zeitkoordinate. Und es schien nun, um diese Beschreibung durchzuführen, sinnvoll zu sein, die gewonnenen Feldtensoren zu kombinieren zu einem einheitlichen Feldtensor, der sowohl die elektromagnetischen als auch die gravitativen Feldgrößen enthält. Leider wird so hier das Problem vieldeutig. Denn man müsste jetzt von diesen Feldtensoren die Vektordivergenz bilden in dem Minkowski-Raum. Diese Vektordivergenz wäre dann einer Art Strom, Viererstrom proportional, ein Viererstrom, der eben aus einem Materiefluss und einem elektrischen Ladungsfluss besteht. Aber diese Vieldeutigkeit der Kombination der Feldtensoren zu einem einheitlichen Feldtensor des elektromagnetisch-gravitativen Feldes reduziert sich auf eine Zweideutigkeit, denn man muss ja schließlich fordern, dass die bekannten empirischen Gesetze, das Newtonsche Gravitationsgesetz und das die Maxwell-Gleichung, sich als Sonderfälle ergeben, wenn man nicht die eine oder andere Gruppe von Größen streicht. Wenn man diesen Anschluss an die vorhandene Empirie fordert, die müssen wir fordern, sonst ist eine Theorie ganz einfach falsch, dann reduziert sich die Vieldeutigkeit auf eine Zweideutigkeit. Nun muss man aber, um hier zu entscheiden, beide Wege durcharbeiten und kann dann den einen Weg ad absurdum führen. Er ist wohl eine mathematisch-logische Möglichkeit, die aber in der Natur nicht verwirklicht ist, dann würde dieser eine Weg der Natur entsprechen, dann würden sich Aussagen über makroskopische Vorgänge ergeben, die in drastischster Weise erscheinen müssten, die aber tatsächlich niemals nachweisbar sind. Während sich der andere Weg vollständig in die bekannte Empirie einpasst, und so sah ich mich veranlasst, diesen einen Weg weiter zu verfolgen. Wenn ich nun unterstelle, dass wir auf diese Weise einen einheitlichen Feldtensor haben, dann kann man hieraus auch einen einheitlichen Energiedichtefelder-Tensor formulieren, und zwar in der bekannten Weise durch eine Iteration des Feldtensors. Man macht das so, dass man diesen Tensor tensoriell mit sich selbst multipliziert und das Matrizenspektrum bildet. Das ist ja aber diese bekannte Sache. Man kommt dann, wie gesagt, zu einem Energiedichte-Tensor, der nun aber die Energiedichte eines einheitlichen Feldes darstellt, nämlich einer Feldquelle mit ihrem Gravitationsfeld. Das erscheint nun als Einheit. Und auf so etwas muss uns jetzt ankommen. Nicht wahr? Man kann im elektromagnetischen Fall diesen Energiedichte-Tensor explizit ausdrücken. Da aber das Energie-Materie-Äquivalent gilt, das ja jeder Energie auch träge Masse zuordnet, kann man natürlich diesen nicht symmetrischen oder hier besser nicht thermitischen Energiedichte-Tensor eigentlich gut auch verallgemeinern. Nun, zum Begriff hermitisch und symmetrisch. Auch hier habe ich diese Unterscheidung gemacht, die in der Mathematik üblich ist, zwischen reellen und komplexen Zahlen. Ein Tensor, dessen Komponenten reelle Zahlen sind und dessen Indizierungen vertauschbar sind, nennen wir bekanntlich symmetrisch. Handelt es sich aber um Komponenten, die aus komplexen Zahlen bestehen, dann müsste man immer bei der Transposition der Indizierung zugleich eine komplexe Konjugation durchführen. Solche Tensoren, die hier auch symmetrisch erscheinen, bezeichnen wir als hermitische Tensoren. Nach einem französischen Mathematiker ist das, glaube ich, benannt worden. Nun, aber dieser allgemeine Energiedichte-Tensor, das liegt eben an der Wechselbeziehung zwischen Gravitation und ihrer Feldquelle, erscheint nicht hermitisch. Lässt sich im elektromagnetischen Fall ganz gut anschreiben. Ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht, um Ihnen zu zeigen. Wir sollten mal die erste Tafel einlegen. Ich habe den energiedichten Tensor T. Ach ja, das ist ganz schön. Das ist erstmal. Danke sehr. Ich denke, das ist wohl zu erkennen.
Okay, die Sicherung ist schon wieder draußen.
Bitte?
Die Sicherung ist schon wieder draußen.
Einen Moment, wir müssen die Sicherung nochmal
reinigen. Ich sehe gerade im Augenblick den Sicherungsschein durch. Ach, jetzt geht es wieder, ja. Ich habe ihn hier mitgebracht. Ja, das scheint die Tücke des Objekts zu sein.
Ja. Es ist da. Es ist da, man kann es sehen.
Bisschen mehr nach rechts.
Mal sehen, was weitergeht. Ich habe diesen einheitlichen Energiedichten.
Die Formeln sind jetzt hier, sind zu sehen.
Ach, sind jetzt doch da, ja, das tut. Ich kann es nämlich nicht erkennen, also ich sehe zu wenig. Nicht? Ich habe hier diesen einheitlichen Energiedichte-Tensor mit T bezeichnet, wobei die Indizierungen ja die Dimensionen in Raum und Zeit angeben. und ich habe diesen einheitlichen Energiedichtesensor im Fall des elektromagnetischen Feldes mit hochgestelltem Suffix E gekennzeichnet. Er baut sich aus einem hermitischen Anteil W und einem antihermitischen Anteil auf, wobei der hermitische Anteil W in sehr guter Näherung eigentlich mit dem unter Vernachlässigung der Gravitation sich aus der Maxwell-Theorie ergebenden kanonischen Energiedichtetensor V identisch ist. Aber und zwar in sehr guter Näherung. Er entsteht sogar aus diesem Tensor, wenn die Gravitationsfeldgrößen überhaupt gestrichen werden. Während der antihermitische Anteil durch in seinen Komponenten, ich habe es mit Gründen groß geschriebenen Phi bezeichnet, nicht wahr, aus einem Vektorprodukt aufgebaut wird. Und zwar sind, also Vektoren habe ich hier überstrichen, und zwar in diesem Vektorprodukt ist der Vektor G ein Gravitationsfeldvektor und Vektor E und Vektor H sind die elektrische bzw. magnetische Komponente des elektromagnetischen Feldes, während die Quadratwurzel aus diesem zahlenden Verhältnis ist die Wurzel aus dem Verhältnis der Induktions- zur Influenzkonstante. Das ist bekanntlich die auch eine Naturkonstante, und zwar der elektromagnetische Wellenwiderstand des Leerraumes. Ich war hier, so habe ich das hier aufgeführt. Natürlich kann man diesen nicht-thermitischen Tensor, wie ich es schon vorhin sagte, auf eine allgemeine Masse, die ein Gravitationsfeld erregt, erweitern. Wenn man nun das Gravitationsfeld im Tensor streicht, dann erhält man, ich habe das hier in Klammern gesetzt, dass eben der Gravitationsfeldvektor gleich 0 gesetzt wird, wenn das jetzt streicht, dann wird diese Nicht-Hermitizität aufgegeben, es entsteht der rein hermitische Tensor V des elektromagnetischen Feldes, wie er aus der klassischen Elektrodynamik bekannt ist. Und jetzt muss allerdings das von ihm erregte Gravitationsfeld anders beschrieben werden. Das ist bekanntlich in der allgemeinen Relativitätstheorie gemacht worden. Dort betrachtet man ja sämtliche eindeutigen stetigen Koordinatentransformationen und bildet daraus diese homogen quadratische Differentialform der Metrik. Derart, dass nachher die Koeffizienten, wenn man von den geodätischen Koordinaten auf irgendwelche anderen, Beispiel auf kartesische Koordinaten transformiert, stehen dann vor quadratischen Gliedern diese Koeffizienten, die ihrerseits wieder Funktionen der Raumzeitkoordinaten sind, und das sind die Komponenten des sogenannten metrischen Fundamentaltensors. Eines Fundamentaltensors, der im hermitischen Fall eine Riemann-Geometrie liefert. Man kann hier so Parallelverschiebungen in einem solchen nicht-euklidischen Raum betrachten, dem einfach der Fundamentaltensor vom Einheitstensor verschieden ist. Man kommt dabei zu diesen sogenannten Christoffel-Symbolen, die ja in der bekannten Weise definiert sind, durch partielle Ableitungen des Fundamentaltensors, der ein Tensorfeld darstellt, die hier in der bekannten Weise symbolisiert sind, also die beiden Kovarianten-Indizierungen stehen unten, die Kontravariante oben. Man sind auch in ihren Kovarianten hermitisch, und nun kann man diesen metrischen Fundamentaltensor aber interpretieren dann als ein tensorielles Gravitationspotenzial, weil die Geodätengleichung gilt, die ich hier angeschrieben habe, und die nun durch diese Christoffel-Symbole ausgedrückt werden kann. Und Einsteins Überlegung war nun die, man weiß, das Prinzip A unserer empirischen Basis, das Erhaltungsprinzip der Energie, muss gelten. Das heißt, die Vektordivergenz des Energiedichtetensors, beispielsweise hier des elektromagnetischen Energiedichtetensors V, muss verschwinden. Der Tensor ist divergenzfrei, seine Vektordivergenz ist gleich dem Nullvektor.